Hey, ich begrüße auch dich zu Hause, wenn du das nachschaust oder jetzt gerade eingeschaltet hast. Was für ein cooler Moment. Und wir sind in dieser Serie heute, gehen wir weiter. Nachfolger Jesus und trotzdem ganz Mensch. Jonas hat die vor 2 Wochen eingeläutet und ich bin begeistert. Und ganz ehrlich, für mich ist es ein Wunder und ein Wirken Gottes. Weil wenn du als Pastor erlebst, dass jemand am Sonntagmorgen auf dich zukommt und sagt, hey, wir haben eine Serie geschrieben, was denkst du, wollen wir die mal umsetzen? Dann ist das mega cool, weil Kirche nicht etwas ist, das du alleine vorantreibst, sondern wir zusammen. Und wir haben verschiedene Jünger, verschiedene Personen, die zu den Jüngern Jesus gehörten, herausgepickt, oder respektive sie, und wollen das mit euch teilen, werden dann im Oktober noch weiterfahren. Und mich hat das begeistert, schon letztes Mal, als Jonas davon gesprochen hat, von dieser Serie, und darüber gesprochen hat. Und heute ist die Person Judas dran. Wer hat schon mal eine Predigt gehört über Judas? Wer hat schon mal eine Predigt über Judas gehört, wo er gut weggekommen ist? Wer kennt Judas? Genau, wir sprechen von dem Judas, der Jesus verraten hat. Und ich möchte dir gleich zu Beginn mal mit dir einige Bibelstelle lesen, damit wir ein Bild kriegen, was spricht denn die Bibel davon? Von wem spricht sie und wo taucht dieser Judas auf? Seid ihr bereit? Ich starte mit Johannes 12, 1 bis 7. Und da steht, 6 Tage vor Beginn des Passa-Feierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hat. Dort wurde zu seiner Ehre ein Fest gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihnen am Tisch. Da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Ischariot, um den es heute geht, einer seiner 12 Jünger, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie, sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Das ist die erste Bibelstelle. Und schnell malt sich uns ein Bild, ja, das ist jetzt nicht so positiv von dem Judas, oder? Das ist jetzt nicht gerade das Highlight, ich weiß nicht, ob du, wenn du von dieser Welt gehst, ob du sagen möchtest, das wäre so eine Passage, die wäre noch cool, wenn sie von mir geschrieben würde. Und wir lesen dann weiter, eine weitere Stelle, Markus 14, 3 bis 11. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber erschüttert. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werden ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was ihre Macht stand und mein Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, über all in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Da ging Judas Ischariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern, um Jesus an sie zu verraten. Die Priester waren hoch erfreut, dass sie als sie hörten, warum er gekommen war, und versprach ihm eine Belohnung. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Weißt du, was mich beeindruckt an dieser Bibelstelle ist, dass sie zwei unterschiedliche Facetten hat. Beim einen, in der ersten Bibelstelle, sahen wir, dass Judas der war, der gemotzt hat. Und im zweiten ist beschrieben davon, dass alle Jünger sagten, geht das nicht. Und bei der zweiten ist Judas einfach dabei. Bei der ersten war er, das Bulle, war er der, der etwas gesagt hat und gesagt, geht doch nicht und so. Also die Bibel ist divers und manchmal nicht so klar, wie wir denken. Sie ist schon klar, aber die Bibel widerspricht sich nie, aber es hat eine Tiefe drin, die uns herausfordern, an unterschiedlichen Bibelstellen in die Tiefe zu gehen und nicht einfach von Dingen auszugehen. Aber mich fasziniert das schon, weil, weißt du, wenn hier jetzt was passieren würde, dann würdest du vielleicht davon berichten und jemand anders davon. Und der eine würde sagen, dieser ist schuld und die andere, ja, das war einfach so, das ist irgendwie dumm gegangen. Also wir sehen eine Unterschiedlichkeit in den Bibelstellen, wo aber im Essenz das Gleiche ist. Es ging darum, dass die Frau etwas tat. Und dann lesen wir noch eine weitere Bibelstelle. Wir sehen da schon, Judas in Markus ist davongelaufen und hat Jesus verraten. Und dann steht in Matthäus 26, 14 bis 16, dann ging Judas Ischariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern und fragte sie, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Von da an hielt Judas Ausschau nach dem geeigneten Ort und dem richtigen Zeitpunkt, Jesus zu verraten. Ich finde, Judas ist ein bisschen armer Geib. Es gibt nicht sehr viele Bibelstellen über diesen Judas und noch die, wo es gibt, kommt er nicht sehr gut weg. Geldgierig, für sich selber schauend, ganz viele Belangen. Aber bei den Vorbereitungen zu dieser Predigt habe ich gemerkt, der Judas ist mir ans Herz gewachsen. Obwohl er nicht gut wegkommt, ist er mir ans Herz gewachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von Judas und wie du ihn siehst. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe bei der Vorbereitung ist, was sah Jesus in diesem Kerl? Was sah Jesus im Judas? Weil ich glaube, wir alle, wenn wir diese Bibelstelle lesen, haben wir schnell ein Bild, das geprägt ist von Negativen. Aber war das wirklich der Grund oder war das das, was Jesus in ihm sah? War es das, was Jesus sah? Ich persönlich glaube nicht. Das ist mein nächster Punkt. Was sah Jesus im Judas? Was sah Jesus im Judas? Die Bibel lässt es offen. Aber es steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 1,17 steht, Judas war einer von uns, auserwählt für dieselbe Aufgabe wie wir. Judas war auserwählt wie die anderen 11 Jüngern, dasselbe zu tun. Ich sagte gestern Abend zu meiner Frau, weißt du, wieso wäre das, was Judas passiert, ist mir nicht passiert? Ich wäre Jesus gar nicht nachgelaufen. Weißt du, so schnell zeigen wir mit dem Finger auf Judas, aber Judas hat sein Leben aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Und ich von mir muss sagen, wie oft gehe ich meine eigenen Wege? Wie oft laufe ich nicht Jesus nach und begehe andere Wege? Und obwohl Judas nicht gerade glänzt, in der Bibel sehen wir, er hat sein Leben aufgegeben, um Jesus nachzulaufen. Wie oft scheitert es bei uns an dem, dass wir sagen, ah Jesus, ich will nicht deine Wege gehen. Ich habe andere Pläne. Und ich glaube, etwas, das verbreitet ist, ist, dass wir glauben, Judas war ist nötig gewesen, damit Jesus am Kreuz stirbt. Du musst jetzt die Hand nicht heben, aber du kannst mal innerlich für dich kurz abchecken im Archiv. Ist es eine Theologie, die du hast, wo du sagst, ja, der Dude hat es gebraucht, ich wäre nicht verraten worden und dann hätte ja Jesus nicht sterben können und dann hätten du und ich definitiv ein Problem. Also eigentlich müssen wir ja Judas dankbar sein, weil er hat ja das, die Ostern eingeläutet, oder? Ich glaube nicht. Schon nur auf dieser Grundlage, wo steht, Apostelgeschichte 1,17, er hatte den gleichen Auftrag wie die anderen Jünger. Er hatte den gleichen Auftrag. Und eine weitere Bibelstelle möchte ich dir vorlesen, wo für mich so beeindruckend ist, wo wir sehen, Johannes 18, da steht nur im Johannes, wo es um die Festnahme von Jesus geht. Also Judas hat Jesus verraten, damit er gefangen genommen werden kann. Und dann steht Folgendes von Jesus. Und als er sagte, Jesus war das, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Hey, das ist crazy. Da kam ein Heer von Soldaten. Und das waren jetzt nicht so wackel, untrainierte Männer. Da waren Soldaten dabei. Da war ein Heer, die kamen, um Jesus festzunehmen. Und Jesus spricht ein Wort und sagt, ich bin es. Und es macht puff. Jesus hätte da davon spazieren können und sagen, ich gehe. Nicht meine Party hier. Für mich hier beendet. Hat er übrigens auch mal gemacht. Sie wollten in eine Klippe hinunterstürzen, sie wollten ihn umbringen und Jesus marschierte einfach durch die Menge hindurch. Finde ich cool. Jesus hatte alle Macht. Er war nicht angewiesen, dass Jesus ihn verriet. Das ist meine Überzeugung. Weil Jesus, und das lesen wir in der Bibel, Jesus hat sein Leben für dich hingegeben. Es war ein freiwilliger Akt. Es war ein Akt von Liebe, dass Jesus sagt, ich gehe für dich ans Kreuz. Es war nicht Judas seine Geschichte, wo er gesagt hat, ja, jetzt tun wir da der Heiland ist fest, auch kreuzigen. Es war Jesus sein Entscheid, dass er sich kreuzigen ließ. Das ist meine Überzeugung. Und leider, das ist mein nächster Punkt, wenn wir das Leben von Judas anschauen, das Blitzlicht, das wir haben in der Bibel, es ist nicht gerade viel, das Ende war nicht sehr schön. Wir lesen in Matthäus 27, 3 bis 5, da heißt es, ich habe gesündigt, gestand er. Also Judas merkt irgendwann, oh, das war schön daneben. Gestand er, ich habe einen Unschuldigen verraten. Sie fuhren ihn an. Was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf Judas das Geld auf den Boden des Tempels, ging hinaus und erhängte sich. Und in einer anderen Stelle heißt es, Judas kaufte sich von dem Geld, das er für seinen Verrat erhalten hat, einen Acker. Jetzt nicht zu bildlich nehmen. Und als er dort stürzte, platzte sein Körper auf und seine Eingeweide quollen heraus. Das ist kein Bibelvers für eine Geburtstagskarte. Aber es symbolisiert uns das Ende von Judas. Und aus irgendeinem Grund war es den Schreibern wichtig, dass wir verstehen, wie Judas starb. Aus irgendeinem Grund. Ich finde, das ist ein ziemlich hässliches Bild von einem Tod. Und ich habe einen Bibelkommentar gelesen, wo es heißt, es war wichtig zu verstehen, dass Judas an einem grausamen Tod starb. Er war nicht einfach so auf dem Ruhebett eingeschlafen. Und für mich ist es auch ein Sinnbild, dass wir verstehen, wenn wir beginnen zu sündigen, wenn wir beginnen, Dinge zu tun, die nicht im Willen Gottes sind, dass uns ein grausamer Tod wartet. Das ist jetzt reine Interpretation. Nein, die Bibel spricht davon. Sünde führt zum Tode. Es ist einfach so. Und für mich ist Judas so ein Sinnbild. Er hat Dinge getan, die nicht gut waren, die nicht im Willen Gottes waren und er starb an einem grausamen Tod. Weil Sünde führt zum Tode. Das sollte uns bewusst sein. Und da kannst du auch nicht sagen als Schweizer, ich bin neutral, da machen wir nicht mit. Funktioniert nicht. Gott hat es definiert, er hat dich in diese Welt gesetzt, du bist ein Teil davon. Aber Judas Leben kann für uns so ein Bild sein, dass wenn wir im Sündigen inbleiben und es vollstrecken, was wir schlechte Gedanken haben in unserem Herzen, dass es an einen grausamen Ort führt. Und das möchte ich dir weitergeben. Und jetzt sagst du, ja, wunderschön, können wir die Predigt mal noch ermutigend machen oder wo soll das enden? Ich wollte dir einfach mal ein Bild malen von Judas, was wir aus der Bibel finden. Ich habe auf dem Herzen, dass du heute zu dir selber schaust. Weil ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, ich stehe Judas ehrlich gesagt sehr nahe. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Und es geht jetzt nicht darum, über deinen Partner nachzudenken oder über deine Kinder, oder du denkst, ja, die haben da auch noch einige Baustellen. Sondern die Predigt ist grundsätzlich immer für dich gedacht, weil der einzige Mensch, den du verändern kannst, bist du. Und darum macht es Sinn, Gott immer wieder unser Herz hinzuhalten und zu sagen, was willst du heute zu mir sagen? Und nicht zu denken, gut, sagt er es wieder mal, weil mein Partner hätte das schon lange mal hören sollen. Gut, ich habe dir einige Punkte mitgebracht. Was können wir daraus lernen? Was können wir aus dem Leben von Judas lernen? Was können wir lernen von seinem Leben? Und mein erster Punkt ist, Scheitern ist ein Weg und nicht ein Missgeschick. Scheitern ist ein Weg und nicht ein Missgeschick. Weißt du, es war nicht eine emotionale Entscheidung von Judas, glaube ich, wo er so dachte, oh, jetzt könnte das Eckel mal noch verraten. Da. Ich glaube, es war eine Reise. So oft ist eine Tat eine Reise, die wir beginnen. Und irgendwann wird es offenbart und du schreckst vielleicht selber, wo du stehst und denkst, wie hätte es so wie können kommen? Aber ich glaube nicht, dass Ehebruch einfach ein Missgeschick ist. Ich glaube, das ist etwas, was in deinem Herzen anfängt, wo du vielleicht mal darüber nachdenkst, wo du deine Vorstellungskraft aktivierst, wo du findest, ja, meine Arbeitskollegin oder mein Arbeitskollege, der ist noch, ja, das ist noch nett, das Kaffee trinken mit dem, das ist noch nett so. Und plötzlich merkst du, wie du etwas holst bei ihm. Und dann fängst du darüber nachzudenken und denkst, oh ja, ja, wir könnten ja mal zusammen Gottes Nacht essen. Das ist eine Reise, Schritt für Schritt, und die Bibel spricht immer wieder davon. Es gibt einige Geschichten, wo uns offenbaren, es ist eine Reise, die wir begehen. Petrus hat eine Reise begonnen und die eine Bibelstelle offenbart das für mich. Johannes 13, 2 bis 3 heißt es folgendes. Es war zur Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Ischariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Der Teufel hat Judas benutzt. Er hat ihn benutzt. Er hat sein Herz dazu verleitet, Dinge zu tun, die nicht im Willen Gottes waren, sondern in seinem Interesse. Es war ein Prozess. Kennst du Eva in der Bibel? Die ging nicht hin zum Baum und oh, dumm gelaufen. Da war doch was. Hörnli-Gödel war dann schon vertreten am Baum und hat gesagt, ja, das Früchtli da. Hä? Ja, Jesus hat gesagt. Gott hat gesagt, aber das musst du nicht so genau nehmen, oder? Ja, da hat es Luft für Interpretation. Hat er gesagt, du stirbst? Ja, kannst du dir vorstellen. Eva wurde verführt. Es war ein Prozess. Es war nicht ein Missgeschick. Es war eine Reise, wo sie verleitet wurde. Es war eine Reise, die dran war und wo Judas andere Männer, die abgefallen sind. Wir können König Salomo nehmen. Er war verführt von Frauen. Es war eine Reise. Er wurde verführt von Frauen, die haben Götzen mitgebracht. Sie haben Götzen angebetet. Und am Schluss ist an einem Ort, der heilig war und der Gott geweiht war, ein ganzes Volk, waren auf einmal Götter da, die angebeten wurden und es wurde toleriert. Hast du das Gefühl, dass wenn jemand gekommen wäre und gesagt hat, du Salomo, du hast ja da auch einen Gott, aber wir haben jetzt eine Idee, wir könnten noch einen zweiten hinstellen. Hat der Salomo gesagt, er war der weiseste Mensch der Welt. Dann hat er gesagt, aber der Teufel verführte ihn. Er kam Zugang zu seinem Leben über, weil Salomo Frauen verfallen war von anderen Völkern. Und auf einmal hast du ein Ergebnis, wo wir heute danken. Wie ist das möglich? Wie konnte es so weit kommen? Das geht doch nicht. Doch, es geht. Weil der Dieb, der Teufel kommt, zu stehlen, zu rauben und zu zerstören. Und ich möchte mit dir ein Bild malen, darüber habe ich diesen Tisch da. Und ich möchte mal einige Leute hochholen, ihr müsst nichts machen. Peter S., du kannst mal hochkommen. Jürg, du kannst auch kommen. Ihr müsst nichts machen, keine Angst, ganz entspannt. Dominik, du kannst auch kommen. Lukas, du kannst auch kommen. Matthias, du kannst auch noch kommen. Ihr dürft euch da mal zu diesem Tisch stellen. Und ihr dürft da mal ein Getränk auswählen, was euch da lieb ist. Nein, ihr dürft, ja, dürft nur einfache Sachen machen. Und dürft auch ein bisschen snacken, einfach nicht schmatzen. Lasst es euch gut gehen, also das müsst ihr jetzt schon machen. Das Wasser, Cola, genau, so das Sprudelwasser. Dürft ihr einfach eins nehmen, aufmachen, trinken, genießen. Ich möchte mit dir in ein Bild eintauchen, das mich diese Woche so stark berührt hat, dass ich bei den Vorbereitungen so berührt war von der Liebe Gottes. Weil wir lesen Folgendes in Matthäus 26, ich möchte dir das vorlesen. Du kannst natürlich mitlesen. Und wir lesen da Folgendes. Matthäus 26, 20, als es nun Abend geworden war, setzte er sich mit den 12 zu Tisch, das sind jetzt nicht 12, und während sie aßen, jetzt könnt ihr essen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Also sie waren da zusammen am Tisch, hey, geschnurrt, Feierabendbierli, gute Stimmung. Und Jesus kommt mit der Ankündigung und sagt, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich, doch nicht ich. Und sie fragten alle Jesus, nicht ich, oder? Nicht etwa ich. Also sie waren selber geschockt von der Nachricht und dass aus dem Kreise der 12 jemand sogar dazu fähig war. Weil wenn Judas, wenn sie das Bild von Judas schon so gehabt hätten, wie wir es haben, dann wären sie nicht geschockt geworden. Dann hätten sie gesagt, ja, das ist offensichtlich, das nehmen wir alle. Kennst du, wer kennt Judas Manitou? Alle, die im Camp waren, ja. Da kommt doch die Szene, wo sie sagen, John war's, oder? So wäre es gewesen am Tisch, oder so. Wer hat das gesagt? John was. Wer verratet mich? Judas. Aber so war es nicht. Alle fragen sich, ich etwa. Und dann geht es weiter. Er antwortete aber und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und jetzt möchte ich mit dir etwas teilen. Wir lesen diese Bibelstelle und denken, das ging so schnell Durchlauf, oder? 30 Sekunden brauchst du, um die Bibelverse zu lesen, also hat es sehr wahrscheinlich 30 Sekunden gedauert. Da war ein Essen, da war ein Fest, da war ein Zusammensein und sie sprachen, weiß doch nicht, vielleicht noch beim Apero sprachen sie darüber und sagten, Jesus sagte, oh, komm, ich heb mal die Temperatur ein wenig im Raum, ich mal nicht nur Smalltalk, ich platze mal eine Pompe, oder? Einer von euch wird mich verraten. Und dann diskutieren die und Jesus sagt, einer, der mit mir die Hand in die Schüssel stecken wird, der wird mich verraten. Was mich an diesem Bild so sehr berührt hat, ist, was ich machen würde, ich kann bei mir bleiben. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, du bist es. Du bist es, der mich verratet. Aber Jesus war nicht so. Jesus sagte, der mit mir die Hand in die Schüssel steckt, der wird mich verraten. Ich habe eine Frage an dich. Wer am Tisch hat mitbekommen, dass die zwei die Hand in die Schüssel steckten? Wer hat es mitbekommen? Ich glaube niemand. Hast du beim letzten Apero bemerkt, dass zwei andere Personen die Hand in die Schüssel steckten? Gleichzeitig. Ich glaube, das hat keiner mitbekommen. Das ist reine Interpretation von mir. Aber ich glaube, es hat keiner mitbekommen. Und wir lesen, wie die Bibelstelle weitergeht. Und es heißt, dann folgendes: Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Dann heißt es, da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. In anderer Übersetzung heißt es, doch, du warst es. Und ich kann mir diese Szene so bildlich vorstellen, da waren 12 Jünger. Da waren 13 Personen am Tisch. Und wenn du an einem Tisch bist, wo 12, 13 Personen sind, da hast du oft nicht nur ein Gesprächsthema. Da gibt es so diese vier da unten, diese vier da oben und die in der Mitte schauen, wo kann ich mich irgendwie einklinken und wo könnte ich noch mitsprechen. Und du weißt jetzt nicht linkes Ohr, rechtes Ohr, wo. Also da geht es zu und her und du bist nicht mehr. Und das, was Jesus gesagt hat, ist vielleicht schon eine Weile her. Und dann kommt dieser Moment, wo es Judas wie Schuppen von den Augen fällt. Und er merkt, oh oh, nicht gut. Und auf einmal hält er Augenkontakt mit Jesus und sagt, Jesus, ich? Wirklich ich? Und Jesus sagt, ja, du. Und was mich so berührt hat, ist, ich glaube nicht, dass es der erste Moment war, als Judas die Möglichkeit hatte zur Umkehr. Vielleicht war es die hundertste. Sie waren eine Zeit lang unterwegs. Jesus hat ihn nicht ausgewählt, dass er ihn verraten kann. Das glaube ich nicht. Er hat ihn auserwählt, damit er heil werden kann in der Zeit. Jesus wählt uns aus in eine Beziehung mit ihm, dass wir heil werden können. Aber ich glaube, Jesus, sein Herz war zerbrochen an diesem Tisch, weil er weiß, da gibt es einer, der ist noch nicht umgekehrt. Der hat noch Dinge in seinem Leben, das wird ihn zu Fall bringen. Und Jesus wählte eine Variante, die so offensichtlich ist, dass Judas den Moment ergreifen konnte und hätte Buße tun können. Und er klatscht ihm so richtig ans Gesicht, dass er nicht mehr sagen kann, an ihn nicht böcket. Und er sagt, hey Judas, du bist es. Aber Jesus tut es liebevoll und offenbart es nicht dem ganzen Tisch, sondern er offenbart es Judas selbst. Und sagt, hey ja du hast Dinge in deinem Leben. Das sind Dinge in deinem Leben. Und Jesus, so sehe ich Jesus. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus wollte, dass Judas seinen anderen Weg wählt. Er hat sich so sehr gewünscht, dass Judas nicht diesen Weg bestreitet. Weil er wünscht sich bei uns allen. Er wünscht sich bei uns allen, dass wir nicht ins Verderben gehen, sondern dass wir gerettet werden und dass wir heil werden dürfen in allen Belangen. Es war Jesus sein tiefster Wunsch und er hat das am Kreuz nochmal offenbart. Als die zwei links und rechts von ihm hingen, hat er gesagt, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Es ist nie zu spät für Umkehr. Und Jesus lädt uns immer wieder ein und offenbart uns immer wieder Dinge, die nicht so sind, wie er es für gut erachtet. Und er lädt uns ein. Lass uns diesen Männern einen Applaus geben. Ihr könnt das Getränk mitnehmen. Hey, und ich hoffe, dieses Bild, es hilft dir. Jesus wollte nicht, dass er scheitert. Er hat es ihm offenbart, dass er es verstehen konnte. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn Dinge offenbart werden? Vielleicht heute Morgen, vielleicht übermorgen. Wo du merkst, da sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut. Das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut. Wie können wir handeln? Mein erster Punkt ist, fang nicht an, geistlich den Puls zu messen. Da kommen Dinge in deinem Leben hervor. Bei Judas war es zum Beispiel, wir wissen es nicht, Geldsucht. Die Liebe zum Geld. Und weißt du, was war in Judas seinem Leben? Unter dem Teppich. Da war eigener Vorteil. Er wollte seinen eigenen Vorteil aus der Geschichte von Jesus herausholen. Wo war es? Es war unter dem Teppich. Wie war es mit der Ehrlichkeit von Judas? War er wirklich ehrlich zu sich selbst oder zu Jesus? Schau, wir alle haben so einen Teppich in unserem Leben, weil wir sind nicht perfekt. Meine Frage heute Morgen ist nicht, was hat Judas unter seinem Teppich, sondern was ist unter deinem Teppich? Und ich hole es nicht hervor. Und Jesus holt es auch nicht hervor. Aber der Heilige Geist offenbart uns, was unter dem Teppich schlummert. Die Frage, ob du es hervorholst, ist dein Entscheid. Judas sagte, ich lasse es drunter. Ich lasse es drunter. Ich lasse es nicht berühren von Jesus, sondern ich lasse es da drunter. Wie gehen du und ich damit um? Wenn der Heilige Geist uns Dinge offenbart, wenn der Heilige Geist uns überführt und uns Dinge aufzeigt, die unter unserem Teppich sind, da hat relativ viel Platz unter diesem Teppich. Aber irgendwann willst du darüber stolpern. Und by the way, es war bei jedem Jünger etwas unter dem Teppich. Weil als Jesus gekreuzigt wurde, liefen alle davon. Manche verrieten ihn sogar. Da war bei allen etwas drunter. Und so ist es auch in unserem Leben. Also wie gehen wir damit um, wenn Jesus Dinge anspricht in unserem Leben? Lass uns nicht Leute sein, die geistlich den Puls führen. Das ist für mich ein Bild von Religiosität. Weißt du, wenn wir Dinge erkennen, die nicht so sind, wie die Bibel davon spricht, fangen wir schnell mal an, unseren geistlichen Puls zu fühlen und sagen, oh, ich bin noch nicht genug gut. Ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr Bibel lesen, ich muss mich noch mehr anstrengen. Das ist nicht der Punkt, warum Jesus Dinge anspricht in deinem Leben. Weil was ich glaube, was sich Jesus von uns wünscht, ist, dass wir Dinge, die verborgen sind, die unter diesem Teppich liegen, dass wir sie hervorholen und ihm hinstrecken. Und sagen, Jesus, da hat es Dinge in meinem Leben, die sind nicht so, wie du dir das denkst. Und Jesus möchte dein Leben verändern. Jesus möchte dein Leben verändern. Du musst dich nicht per se alleine verändern. Der Heilige Geist möchte das in deinem Leben bewirken. Aber unsere Aufgabe ist es, Dinge zuzulassen, die der Heilige Geist aufdeckt, dass wir sie hervornehmen und sagen, ich bringe sie ans Licht. Was passiert am Licht? Es verliert die Macht. Unter dem Teppich hat es Macht über deinem Leben. Wenn du es ans Licht bringst, hat es keine Macht mehr in deinem Leben, sagt die Bibel. Und darum bin ich überzeugt, wir müssen einen Ort kreieren in unserem Leben, wo wir Buße tun können. wo wir Buße tun können und sagen, da hat es Dinge unter meinem Teppich, die hat Jesus aufgezeigt in der Celebration, in meinem Leben, in meinen Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht gut sind, und ich hole sie hervor und ich teile es mit meiner Small Group. Ich tue Buße und sage, Jesus, ich kehre um von Wegen, die nicht gut sind. Wo ist ein Ort, wo du Buße tun kannst? Wo ist deine Small Group? Wo hast du Orte, wo du sagen kannst, da ist etwas unter meinem Teppich? Ich möchte das hervorholen. Hilf mir. Und wir in der Kirche sind so, da ist noch was unter dem Teppich. Und die Bibel sagt, du siehst den Splitter im anderen, aber selber hast du einen Balken im Auge. Es geht nicht darum, was du bei anderen siehst. Es geht darum, dass wir unser Leben Gott hinhalten und sagen, du darfst es aufräumen. Weil ich möchte nicht eine Person sein, die eines Tages über den Teppich stolpert, weil Dinge im Verborgenen waren. Nach meinem Bild ist Judas über den Teppich gestolpert. Aber er ist uns gar nicht so weit weg. Weil wir alle haben Dinge in unserem Leben, Bitterkeit, Unversöhntheit. Wir hatten heute Morgen den Eindruck, es ist dran zu vergeben. Dass wir vergeben in Beziehungen, dass wir anderen vergeben. Dass wir andere um Vergebung bitten, aber dass wir uns selber auch vergeben. Dass wir sagen, ich vergebe. Und ich möchte noch kurz erwähnen, heute haben sie bei den Kids das Thema von Joasch, dem König Joasch. Wer kennt ihn? Ich auch nicht. Meine Frau hat diese Woche jemand gefragt, kennst du den? Und den geht es diese Woche, hat sie gesagt, nein. Hätten sie ihn gekannt? Nein. Und dann war sie erleichtert, genau. Also auch ich kenne nicht alle Geschichten in der Bibel. Aber es war ein Dude, der hatte gute Freunde, ein gutes Umfeld. Und solange er das hatte, traf er gute Entscheidungen. Und dann waren diese Freunde weg. Und er entschied falsch und hat falsche Entscheidungen getroffen. Das haben sie heute bei den Kids angeschaut. Und es passt so gut zu dem Thema von heute Morgen. Wo hast du gute Freunde in deinem Umfeld? Wo hast du eine Setting, wo du Buße tun kannst? Weißt du, was vor kurzem unter meinem Teppich hervorkam? Lieblos. Mir wurde offenbart, dass ich in Situationen einfach lieblos reagiere. Mit meinen Kindern, mit meiner Frau, in meiner Leiterschaft. Und es ist nicht etwas, was ich sage, juhui, wollte ich schon immer mal sein. Es hat mich getroffen. Und Gemeinschaft hat es offenbart. Und Leute haben es mir gefeedbackt. Und was mache ich anders? Ich habe begonnen, das Jesus immer wieder hinzuhalten. Ich nehme es hervor unter dem Teppich und sage, Jesus, du siehst meine Lieblosigkeit. Du siehst, wie ich in Situationen lieblos reagiere. Gegenüber meiner Frau, in der Leiterschaft, mit meinen Kindern. Und ich weiß, es ist nicht dein Wille. Jesus, es tut mir leid, wo ich lieblos handle. Wo ich nicht mehr mit Liebe agiere. Und ich halte es dir hin. Fang du es an zu verändern. Verändere du, Heiliger Geist, meine Lieblosigkeit. Ich kann es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie. Und aus irgendeinem Grund habe ich es nicht gelernt. Das hat nicht damit zu tun, dass meine Eltern es mir nicht gelernt haben. Es ist meine sündhafte Natur, die lieblos handelt. Und ich strecke es hin und sage, Jesus, ich muss mich nicht verurteilen für meine Lieblosigkeit. Ich muss mich nicht verurteilen, was unter meinem Teppich ist. Aber ich räume meinen Teppich auf und ich halte es dir hin und sage, da ist meine Lieblosigkeit. Nimm du es, berühr du es, verändere du mich, dass ich in druckvollen Situationen anders beginnen kann zu handeln und nicht meinem gewohnten Muster nachlaufe. Und ich gebe es Jesus ab. Das ist deine und meine Aufgabe. Und da müssen wir uns nicht religiös anstrengen und sagen, jetzt muss ich immer ein Netter sein. Weil in den Momenten, wo das hervorkommt, ist es nicht in Momenten, wo alles friedlich ist. Weißt du, Small Group Setting und du tauschst dich darüber aus, ich habe heute Abend das Thema Lieblosigkeit. Und dann würde jeder nicken und sagen, naja, ich bin mega liebevoll, Lieblosigkeit kenne ich nicht. Dann machen deine Kinder etwas, dein Ehepartner, dein Chef, was auch immer, und dann verjagt es dich. Du denkst, das ist ja ein richtiger Vollpfosten. Wenn mein Chef mal würde kündigen, wäre es mein Leben so viel besser. Und plötzlich ertappst du dich, wie du lieblos bist. 1. Korinther 13 können wir nachlesen, was liebevoll ist. Nicht reizbar. Durchgefallen. Das Schöne ist, beim Heiligen Geist kannst du nicht durchfallen, du kannst es einfach wiederholen. Geben wir es Jesus hin. Geben wir es Jesus hin und sagen, verändere du diese Eigenschaft in meinem Leben, dass sie zu dem heranwächst, wo du designt hast. Ich glaube, das ist ein Punkt, der Judas nicht gemacht hat. Er ließ es unter seinem Teppich und hat gesagt, zu dem hast du keinen Zutritt. Das ist mein Topic. Weißt du, was auch so ein Klassiker ist? Das habe ich schon im Griff. Das habe ich schon im Griff. Vielleicht dachte Judas auch, das habe ich schon im Griff mit der Kohle. Nur so 2-3 Münzen zwischendurch. Was ist in deinem Herzen? Wo weißt du, dass du dich auf eine Reise begibst, die nicht so ist, wie Gott es designt hat? Dann lade ich dich ein, heute Morgen es aufzudecken und zu sagen, ich halte es dir hin. Wir hatten den Eindruck, dass Gott heute Morgen Dinge wiederherstellen will. Wir haben den Eindruck, dass eine Person da ist. Du hattest einen Fahrradunfall und du leidest immer noch unter den Schmerzen und Gott möchte das heute heilen. Eine weitere Person, wir sahen eine Person, du bist wie im Gefängnis, wie in diesen Gitterstäben und wie der Löwe oder wie das eingesperrte Tier im Zoo, es ist nicht mehr so, ich weiß, aber in meinem Kopf sieht es manchmal immer noch so aus. Und du gehst so diesen Gitterstäben entlang und suchst einen Ausweg und versuchst es. Aber die Lösung ist Buße tun und Umkehr. Weil hinten ist alles offen. Und Jesus lädt dich ein, heute Morgen Buße zu tun und zu sagen, es tut mir leid, es ist nicht dein Wille und ich kehre um. Das mit der Vergebung habe ich schon gesagt, vielleicht merkst du, dass es dich anspricht. Wir haben auch eine Person, ein Bild für eine Person, vielleicht auch mehrere. Du läufst am Strand, du fühlst dich einsam. Du läufst am Strand entlang und du denkst immer, ich bin einsam. Ich muss alles alleine machen. Und wo du dich umdrehst und zurückschaust, siehst du, dass zwei Spuren im Sand sind. Die von dir und die von Jesus. Das soll dich ermutigen. Wir müssen Dinge nicht alleine tun. Jesus ist da. Und du kannst jetzt während der nächsten Worship-Zeit hast du die Möglichkeit, diesen Teppich zu heben. Es hat da drunter Zettel. Das Welcome-Team wird hier einen Tisch hinstellen. Du kannst aufschreiben, was du sagst. Ich bringe es ans Licht heute Morgen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt wieder schon geistlich stark sind und aktiv. Und wenn du nichts hast und der Heilige Geist nichts offenbart hat, dann chill deine Base. Aber wann? Dann ist es heute Morgen eine Einladung, wie Jesus in diese Schüssel griff und sagte, du kannst dich entscheiden. Dann nimm so einen Zettel, dann lade ich dich ein, schreib es drauf, leg es ans Kreuz und tu das, was der Heilige Geist heute sagt, für dein Leben dran ist. Und ich lade dich ein, das einfach zu tun. Und Jesus, ich danke dir, dass diese nächste Worship-Zeit nicht geprägt ist von Religiosität, dass es nicht geprägt ist von Scham, dass wir einander nicht verurteilen und schauen, hast du gesehen, hat der Teppich umgekehrt. Sondern wir haben eine Kultur in unserer Mitte, wo wir sagen, Halleluja, Jemand hat den Teppich umgekehrt und hat gesagt, ich bringe es ans Licht. Weil wir alle haben Dinge in unserem Leben, die im Verborgenen sind. Und du kommst klar, Jesus, aber du lädst uns ein, dass wir es verändern dürfen. Und ich danke dir für deine Liebe, die wir gerade in dieser Geschichte von Judas einfach sehen dürfen, wie du liebevoll Judas begegnet bist. Und ich danke dir, dass du diese Zeit gebrauchst, um Dinge hervorzubringen in unserem Leben.